Schönen guten Morgen. Ich freue mich, wie immer bei euch zu sein. Wisst ihr doch, sag mal zu deinem Nachbarn oder zu deiner Nachbarin, bin ich froh, dass du da bist. Es wirkt irgendwie erleichternd, oder? Bin ich froh, dass du da bist. Ich bin natürlich auch froh, dass ihr da seid. Weil sonst müsste ich ja meine Predigt vor leeren Räumen halten. Und ich wäre ein schlechter Prediger, wenn ich nicht der Meinung wäre oder der Überzeugung, dass Gott mir was aufs Herz gegeben hat. Und ich habe heute ein seelsorgerisches Thema mal dabei. Ein Thema, glaube ich, das allgegenwärtig ist im Leben von jedem von uns, selbst von uns Christen, das sehr viel Raum einnehmen kann. Und ein Thema, das uns von der Kindheit bis zum Tod begleitet. Und dieses Thema heißt Ablehnung. So, jetzt wird es bei dir wahrscheinlich rattern. Ablehnung. Du denkst, Ablehnung, ja. Du, dieses Thema, das ist so vielfältig. Das beginnt schon im Kindesalter. Die zarten, die weichen Faktoren. Ne? Der eine nimmt dem anderen den Traktor weg. Kennt ihr mein Beispiel vom blauen und vom grünen Traktor? Dann einer, der kriegt immer das größere Stückle Kuchen. Ne? Beim Gerhard war es wahrscheinlich andersrum. Der hat immer die größten Nutella-Brote gekriegt. Die Schwester hat das schönere Geschenk gekriegt. Dann kommst du in die Schule, dann fühlst du dich benachteiligt bei der Benotung. Der andere kriegt immer die besseren Noten. Das ist immer so der Liebling der Lehrerin oder des Lehrers. Dann kommst du in die Arbeit rein. Ja, dann hast du das Gefühl, da ist also praktisch die Radfahrer beim Chef besonders beliebt und du vielleicht gar nicht so richtig. Der kriegt eine Gehaltserhöhung, du kriegst sie nicht. Das sind so die weichen Faktoren. Ich denke, das sind so Sachen, da arbeitet Gott auch an uns. Da müssen wir das auch mal lernen. Das ist ein Entziehungsfaktor, dass wir lernen, wir sind nicht immer die Wichtigsten auf der ganzen Welt. Wir kriegen vielleicht auch mal das kleinere Nutella-Brot. Oder das kleinere Stückle Kuchen. Aber es gibt dann, wenn man so die nächste Stufe dann mal betrachtet, dann gibt es dann so Dinge, Gesundheit zum Beispiel oder Krankheit. Warum werde ich ständig krank? Warum der, ja, schau mal, aber der säuft, der raucht. Ich bin nicht mehr. Und so ein Altbundeskanzler Schmidt mit 94, der hat gequalmt wie ein Schlot. Ja, du hast gedacht, den bringt nichts aus der Ruhe, den Mann. Vielleicht hast du auch nochmal solche Gedanken gehabt. Was ein ganz wichtiger Faktor ist, ich weiß, wir Christen sprechen da ja gar nicht gern drüber, Sexualität. Wo du dich als Mann, als Frau abgelehnt fühlen kannst in deiner Sexualität. Also ich gebe das ganz offen zu, ich habe mich da öfters abgelehnt gefühlt. Und die Kinder sind ja unheimlich clever, ne? Wenn dann der Tag, der Abend kommt, wo du dich so richtig schön drauf gefreut hast, als wenn die das ahnen würden, ne? Plötzlich liegen sie bei dir im Bett. Also ich merke, ich spreche zu kundigen Leuten. Und dann habe ich mir manchmal gedacht, Gott, hättest du das nicht ein wenig anders machen können? Auch so, wenn du dich mal mit der Thematik beschäftigst, wie die sogenannte Libido beim Mann und bei der Frau funktioniert. Das sind ja so unterschiedlich. Also wenn das zusammenklappt, ich höre auf, diese Hollywood-Filme dir anzugucken, wo das alles immer so hundertprozentig ist, gibt's nicht. Ja. Du kannst dich immer als der Benachteiligte fühlen in allem, was du unternimmst. Oder dann kommen die ganz harten Dinge aus der Trennung vielleicht hinter dir. Eines Tages kriegst du mit, alle anderen wissen schon, nur du weißt es nicht, dass dein Mann dich ja betrügt. Oder er sagt, du, ich will dich nicht mehr haben, setz dir die Pistole auf die Brust, ab morgen kannst du gehen. Das sind ja alles Dinge, Geschwister. Kriegst du den Laufpass? Oder wenn jemand Gewaltanwendung vielleicht erlebt hat, sei es im Kindesalter, im Erwachsenenalter, vielleicht sogar in der Ehe. Ich glaube, ihr merkt, was ich uns sagen will. Ablehnung, es ist so vielfältig und es macht etwas mit uns. Und ich bin hundertprozentig der Überzeugung, wenn wir Christen da in dem Punkt auch mehr Sieg hätten, dann wird unser Leben auch anders aussehen. Dann wird unser Gemeindeleben auch anders aussehen. Unser Lobpreis wird anders aussehen. Oder, muss ich jetzt wohl die Frage stellen, ist einer unter uns, der noch nie sich abgelehnt gefühlt hat? Also kommt keiner vom Mars. Keiner, der jetzt heute früh hier gelandet ist und noch nie was. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ablehnung, Geschwister, das ist etwas, das reibt nicht bloß an unserer Seele, das macht uns fertig. Die jungen Leute in der Schule, wenn die dann ihre Hassbotschaften da kriegen, wenn dann im Netz über die hergelästert wird, mach mir doch nicht weiß, dass es einfach so an dir vorübergeht. Das macht doch was mit dir. Und ich möchte euch versuchen zu helfen, bei diesem Thema Sieg zu haben. Es wird eine sehr persönliche Predigt, die werde ich einiges auch von mir erzählen. Was ich da erlebt habe und wo ich Schlüssel gefunden habe. Ich sage euch auch gleich, ich habe nicht immer Sieg. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass bis zu meinem Lebensende werde ich mit manchen Dingen immer wieder zu kämpfen haben. Aber ich will nicht verlieren. Ich will nicht diesen fremden Stimmen oder diesen falschen Stimmen gehorchen. Und Ablehnung, Geschwister, das ist das, was ich in vielen, vielen Jahren herausgefunden habe. Ablehnung ist an sich ein geistliches Problem. Das ist nicht einfach bloß, was halt so passiert. Und ganz ehrlich, wir sind auch nicht immer nur Opfer. Wenn du an Ablehnung denkst du natürlich, oh, was ist mir da passiert? Ja, wo haben sie mir den Schnitzel weggenommen? Und wer ist mir da auf die Füße getreten? Wir sind auch oft Täter. Und ich möchte nicht wissen, wo ich vielleicht manchmal mit meiner Predigt jemand für euch verletzt habe, ohne dass ich es wollte. Und manche haben gesagt, wenn der das nächste Mal nach Kulmbach kommt, da gehe ich auch nicht her. Ja, du, das kann passieren. Wir machen es nicht immer bewusst. Manchmal macht man es bewusst, aber nicht immer. Und es ist ganz wichtig, wem du glaubst, wer dir da diese Botschaften gibt. Es ist wichtig, Geschwister, wem du glaubst. Und dass diese Therapie, ich nenne es mal Therapie, um Sieg zu bekommen über die Ablehnung, das ist ein Marathon. Das ist kein Sprint. Das ist nicht so, dass du sagst, ach, der Helmut hat mir heute 7 Punkte-Predigt, die arbeite ich jetzt ab und ab nächster Woche bin ich völlig frei. Vielleicht musst du dir die Predigt mal öfters anhören. Vielleicht musst du mal deinen Ältesten, den Pastor fragen, bet mal mit mir. Okay. Ich habe euch gesagt, es wird persönlich. Ich habe in meinem Leben eigentlich 2 Punkte oder 2 Erlebnisse, wo Ablehnung brutalst passiert ist. Die erste gleich als Kind, als kleines Kind. Ich bin mit einer kaputten Hüfte auf die Welt gekommen, ohne dass das jemand gemerkt hat. Eine sogenannte Hüftdysplasie, wer sich ein wenig auskennt. Das heißt, also die Hüftpfanne ist an sich flach und der Hüftknochen, der müsste eigentlich in dieser Hüftpfanne reinkommen. Aber bei mir war es ja flach, sie haben es nicht festgestellt. Das heißt, also der Hüftknochen hat immer an dieser Pfanne gerieben, hat nicht den Halt gefunden. Und als man das bei mir dann festgestellt hat, war es eigentlich schon zu spät. Dann haben sie es versucht, mich einzugipsen. Wochenlang war ich im Gips. Dann haben sie es versucht mit Laufrad, egal. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Zu der damaligen Zeit gab es eben diese therapeutischen oder medizinischen Mittel noch nicht. Und dann kam ich in die Schule. Und dann war ich der Hupfer. Der gehinkt hat. Und Geschwister, wir können über unsere heutige Zeit schimpfen, wie wir wollen. Aber alles, was mit dem Thema Diskriminierung und Antidiskriminierung zu tun hat, ist auch eine gute Geschichte, wo man wirklich auch mal solche Sachen erkannt hat. Zu meiner Zeit, da hat man die Leute, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, die ein Bein verloren hatten, einen Arm verloren haben, die hat man ausgelacht. Ey, der Grübbel, guck dir den an. Oder was noch schlimmer war, auf dem Schützenfest gab es einen Ausstellungswagen. Da hatten wir kleinwüchsige Menschen, damals Lilliputaner genannt, die hat man hinter einer Glasscheibe ausgestellt und da waren dann die Dödel vom Frankenwald und, ich will ja gar nicht sagen, von Kulmbach, die standen dann davor, haben sich die Nasen abgedrückt, ey, guck so, wie sehen die aus? Gott sei Dank, in der heutigen Zeit, undenkbar. Es passiert vielleicht manchmal noch, aber eigentlich undenkbar. Aber du, wenn du das mal erlebt hast, dass du wirklich verspottet wirst, wegen deiner körperlichen Geschichte. Wow, also ich sage euch, das war ein Erlebnis. Und dann kam der Spott. Und wenn es bloß der schwarze Mann, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Die 2 Gruppen haben sich gebildet. Den Helmut hat nie einer genommen. Oder beim Fußballspielen. Ja, wir sind schon zu elft. Da standst du immer draußen. Da kannst du nicht mitmachen und da kannst du nicht mitmachen. Du, das frisst an dir. Das macht was mit dir. Gerade wenn du so jung bist. Ich habe eine gute Mama gehabt, eine gute Tante, die mich aufgezogen hat und die immer wieder versucht haben, mich zu trösten. Aber ich sage euch, wow. Und die zweite Geschichte, das ist viele Jahre später passiert, eine Gemeindekrise. Wo man ja denkt, bei Christen passiert sowas nicht. Nee, wir hatten eine richtig heftige Krise. Manche von euch kennen die Geschichte. Unser Pastor hat damals mit dem Regionalleiter gesprochen. Er will sich anderweitig orientieren. Sucht sich was Neues, alles klar. Und wie es dann soweit war, wollte er nichts mehr davon wissen und hat in der Gemeinde mehr oder weniger uns als Älteste dafür verantwortlich gemacht, dass wir ihn rauskicken wollen. Oh, Martin und so kennen vielleicht noch ein bisschen die Randbedingungen. Das war absolut heftig. Die Gemeinde hat sich dann gespalten. Und dann hatten wir noch ein Hausmeister-Ehepaar bei uns in unserem Gemeindezentrum, die sich völlig von der Gemeinde abgewendet haben. Die wollten mit uns nichts mehr zu tun haben. Und dann haben wir irgendwann gekündigt. Ich sagte, Leute, das müsst ihr verstehen. Wir möchten schon, dass jemand loyal auch zu der Gemeinde ist. Haben ihn gekündigt und was machen die? Die gehen zur Zeitung. Und die Zeitung hat nur darauf gewartet, dass wir endlich die freie Gemeinde, dass man denen endlich mal reindrücken kann. Und da standen dann Dinge drin mit, ich weiß gar nicht sagen, was uns alles, Gehirnwäsche, ja, du kennst sie ja noch von damals, was die uns alles, aber das Interessante war, es stand immer nur ein Name, meiner. Wisst ihr, ich bin selbstständig, die Folgen, die waren katastrophal. Zig Firmen haben ihre Aufträge zurückgezogen. Manche Leute haben sogar die Straßenseite gewechselt, wenn sie mich gesehen haben. Unsere Nachbarn haben über ein halbes Jahr nichts mehr mit uns gesprochen. Wow, wow. Also, was noch schlimmer war, der Bruder, mit dem ich die Gemeinde geleitet habe zu der Zeit, der hat mich dann ausgelacht, was ich für eine Heulsuse bin, hat mich aus der Gemeinde rausgeholt, hat die Gemeinde versucht umzubauen, wie er will, auf jeden Fall. Wo ein Mensch, der mir immer gesagt hat, du, egal was ist, ich stehe immer hinter dir, ich bin immer da. Plötzlich ist genau das Gegenteil passiert. Und da war ich ja schon im reifen Mannesalter. Leute, das macht was mit dir. Ablehnung macht was mit mir. Als kleines Kind, ich war nächtelang in meinem Bett gelegen und habe geweint. Ich habe das Kopfkissen durchgeheult. Warum ich? Warum muss mir das passieren? Ich habe alles in Frage gestellt. Ängste habe ich gehabt. Albträume. Ich habe eingenässt. Mutlos. Und ich wollte immer wieder alleine sein. Und dann kamen, es war die Zeit der Karl-May-Filme, Lederstrumpf. Die haben alle so einsame Hütten gehabt, ich wo in Kanada. Plötzlich, ja, das wäre vielleicht was. Ganz einsam, ganz alleine. Kannst du drüber lachen, wie du willst, aber das war dann so in meinem Kopf drin. Und als Gemeindeleiter waren es ja die Prinzipien eigentlich ähnlich. Du schämst dich, was hast du verkehrt gemacht? Fühlst dich ausgegrenzt, mutlos, möchtest alles hinschmeißen. Jeder von euch, jeder von uns, der Ablehnung erlebt hat oder erlebt, der wird wahrscheinlich genau die gleichen oder ähnliche Erfahrungen machen. Das nagt an deiner Seele. Angstgefühle, Albträume, Schamgefühle, Wut. Also man kann es gar nicht erfassen. Das ist eigentlich die ganze Palette an menschlichen Gefühlen, die kann ein Mensch offenbaren, wenn er sich abgelehnt fühlt. So, wie komme ich da raus? Der absolut falsche Weg, Geschwister, ist Selbstmitleid. Es ist sowas von schön. Ach, ist das, ne? Das ist wie lauwarm baden. Ja? Liest er in der Offenbarung, wenn du doch heiß oder kalt wärst. Da habe ich gedacht, was ist denn das für einer, der das schreibt? Kein Mensch badet heiß oder badet kalt. Wir baden alle gern lauwarm. Und Selbstmitleid, Geschwister, das ist was richtig Lauwarmes. Ich bin ja wirklich der am meisten Benachteiligte. Und nein, also so einen wie mich gibt's unter 8 Milliarden nicht. Ja, ich tue es jetzt auf die Spitze treiben. Ich habe mich dann eine Zeit lang sehr viel mit Psychologie beschäftigt. Meine Tochter, die war ja an der Freien Universität in Berlin. Und die hat dann immer so Zeitschriften mitgebracht. Psychologie heute. Und da stand ein Spruch drin, den habe ich mir gemerkt. Die Psychologen haben ja auch so ihre, wie soll ich sagen, so ihre Redewendungen. Und dieser Spruch hieß: Suche dir früh am Morgen einen Schuldigen und dein ganzer Tag bekommt Struktur. Ich verrate euch was. Das funktioniert eine Zeit. Aber frage nicht, was das mit dir macht. Es wird nicht besser. Du kannst es ausprobieren, gell? Aber wundere dich nicht, wenn du das Lasso nicht mehr einfängst. Ich bin überzeugt, da gibt's ganz viele Menschen, die sind Tag ein, Tag aus so unterwegs. Die wachen früh auf und überlegen, wer könnte ich heute als Schuldigen markieren? Ja. Und plötzlich kriegt der Tag Struktur. Falsch, Geschwister. Falsch. Seh dich nicht bloß als Opfer. Du kannst auch schon Täter sein. Wer weiß, wie du in deiner Verletzung reagiert hast. Dieses Aufgeben, dieser dauerhafte Rückzug. Ich habe es euch gerade erzählt, mit meiner Hütte da irgendwo in Kanada. Solche Gedanken. Manche Menschen werden total aggressiv. Bei mir als Kind war das dann so. Ich war ja immer sehr schlagfertig. Ich bin ein richtiger Zyniker geworden. Ich konnte Menschen mit der Zunge verletzen. Da ist nichts mehr übrig geblieben, Geschwister. Ich schäme mich heute. Ich habe mich versucht, bei vielen dafür zu entschuldigen. Das war meine, wie soll ich das ausdrücken, Schonhaltung. Bei uns in Kronach gibt es einen Mann, der hat viele Jahre als Prokurist gearbeitet. Der läuft so. Da hatte ich mich mit dem Rücken, totale Verkrümmung. Das ist seine Schonhaltung. In dieser Haltung kann er sich einigermaßen bewegen, ohne dass er Schmerzen hat. Und ich garantiere euch, jeder von uns nimmt irgendeine Schonhaltung ein. Und meine Schonhaltung war zu dem Zeitpunkt: Du komme bloß nicht blöd. Dann gebe ich's dir. Und es gibt so viele Menschen, die mit Zynismus und Aggression und wer weiß wie handeln. Ich habe vorhin das Thema mit dem Internet gebracht. Diese Hasskommentare. Da steckt ja was dahinter, Geschwister. Wenn jemand, wer weiß, was für Dinge da von sich gibt und richtig verletzend. Also das ist falscher Weg. Wisst ihr, was auch noch falsch ist? Diese ständigen Klärungsversuche. Ich sag's mir meiner Kinder, hört auf mit eurem WhatsApp und eurem ganzen Zeug. Ja, wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich sehe, was ich getippt habe? So kommt es mir manchmal vor. Und dann werden diese Federn ausgestreut und die holst du nie wieder rein. Und so ist es oft für uns, bei uns Menschen auch. Wir haben damals in der Gemeinde versucht, Klärungsgespräche zu führen. Soll ich dir was sagen? Nach jedem Klärungsgespräch waren die Unklarheiten größer als davor. Bis mal ein erfahrener Pastor zu uns gesagt hat: Wisst ihr was? Pack doch den ganzen Schrott in der Kiste und stell sie oben auf den Schrank, bildlich gesehen, und dann lasst es einmal wirklich eine Zeit lang da oben liegen. Und irgendwann, vielleicht seid ihr soweit, und dann könnt ihr nochmal drüber reden, oder vielleicht seid ihr noch weiter, da braucht ihr gar nicht mehr drüber zu reden, das ist vorbei. Zurückschlagen, Schlammschlacht, öffentliche Rache, davon ist das ganze Internet. Davon ist der Tag voll, Geschwister, da kannst du dir alles Mögliche. Und die Leute gucken sich solche Filme an, mit Fernsehgericht und ach, hör auf. Und dann wunderst du dich, warum sie so aggressiv sind. Was hilft uns? Ich nehme mal das Bild, wenn du ein Auto hast und bist mit dem Auto eine Zeit lang unterwegs. Irgendwann, da ist der erste Kratzer drin, die erste Delle, dann geht der Gummi vielleicht irgendwo ab, dann quietscht es ein bisschen, dann schaltet es sich nicht mehr so richtig, kennt ihr, glaube ich. Ne? Das sind dann immer so die Momente, dann lohnt sich's denn überhaupt noch? Gut, die Frage brauchen wir uns nicht zu stellen, weil wir sind kein Auto. Man kann nicht zum nächsten Autohändler gehen und kann sagen, gib mir mal einen neuen Helmut. Ne? Ich als Ingenieur habe mir gedacht, Herr, also wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, als Konstrukteur, ich hätte da überall so Schnittstellen eingebaut mit Gewinde und dann hätten wir den Kopf zum Beispiel mal abschrauben können und dann bis hierher und bis hierher, also Spaß beiseite, Gott macht es viel besser als ich. Also wir denken manchmal, die Konstruktion, die ist im Eimer, mit der kannst du doch gar nichts mehr anfangen. Weißt du, was du dann brauchst? Musst du vielleicht die alten Bilder mal vorholen, wie du das Auto gekauft hast. Wie schön ist das war. Und bei Gott im übertragenen Sinn ist es ja noch viel, viel besser. Einen der schönsten Psalmen überhaupt, Psalm 139. Und bitte, merk dir den. Bete ihn vielleicht sogar. Lies ihn dir durch. Das ist das, was der Konstrukteur über dich denkt. Nur das ist wichtig, Geschwister. Es ist nur wichtig, was der Konstrukteur über mein Auto denkt. Nicht irgendjemand aus irgendeiner Werkstatt. Der, wo das Ding gebaut hat, der ist es wichtig, was der dazu sagt. Und der ist ja fehlerhaft, aber Gott ist es nicht. Was denkt Gott über dich? Ein Lied von David. Und David war mit Sicherheit einer, der viel Ablehnung erfahren hat. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ist das nicht schön? Zu wissen, mein Konstrukteur weiß alles. Er kennt meine Hardware und er kennt meine Software. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Mancher weiß nur nicht einmal selber, wenn er das Reden anfängt, was er will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mich. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, da bist du. Wollte ich mich ins Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Möchte dir mir das mal nachsagen? Ich bin jetzt mal der Lehrer. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ich hatte meinen Chef, der war auf so einem Management-Seminar. Da haben sie ihm weisgemacht, wenn du dich 21 Tage vor den Spiegel stellst und sagst immer das Gleiche. Bei ihm war es, also nicht nachmachen, bei ihm war es, ich bin der Größte und er war bloß 1,69. Ab dem 22. Tag glaubst du das, haben die damals gesagt. Ich bin überzeugt, wenn wir diesen Psalm wirklich aus ganzem Herzen unserem Gott bringen, dann möchte er den Glauben in uns wecken. Du bist wunderbar gemacht. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind seine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als das Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Das ist das, was Gott über dich und mich denkt, Geschwister. Das ist gigantisch. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben. Weil was in unserem drin stehen wird, aber in deinem Buch, von dem noch keiner da war. Und ich garantiere dir, in dem Buch, das Gott für dich führt, da sind viele weiße Blätter noch, die wollen alle beschrieben werden. Und da soll vielleicht was anderes draufstehen, als das, was bis jetzt draufsteht. Es ist wichtig, Geschwister, dass wir erstmal wissen, was Gott von uns denkt. Das ist die Grundvoraussetzung, dass der, der mich von ganzem Herzen liebt, was hat der für eine Meinung von mir? Nicht, dass euch das passiert, was mir passiert ist, wo du gedacht hast, da ist jemand, der ist immer für dich da. Und der geht mit dir durch dick und dünn und dann kommen die Krisensituationen und er lässt dich hängen. Am ausgestreckten Arm, so ist unser Gott nicht. Was hilft uns? Jesus möchte dir begegnen. Als ich als kleines Kind in meinem Bett lag und habe geheult, da kam die Zeit der Don Camillo-Filme. Manche von euch kennen mein Lebenszeugnis. Ja, und dann war schwarz-weiß natürlich noch. Schwarz-weiß am Sonntagnachmittag Don Camillo und Peppone. Und ich sage euch, von 100 Leuten waren 99 begeistert, dass der Don Camillo eine Faust wie ein Amboss gehabt hat. Ich war der Einzige vielleicht, der davon begeistert war, dass dieser Don Camillo mit Jesus reden konnte. Mit dem Gekreuzigten da in seiner Kirche. Und dass dieser Jesus eine wunderschöne Stimme gehabt hat. Und ab dem Tag habe ich mit Jesus geredet. Da ist Gott mir begegnet, obwohl ich von noch nichts irgendeine Ahnung hatte, Geschwister. Und ab dem Tag ist Stück für Stück Heilung passiert. Wie ich dann meine Frau kennengelernt habe, wie ich zum Glauben kam und so weiter und so fort. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, durch diese Don Camillo-Filme, preist dem Herrn heute noch den Fernandel mit seinen riesen Händen und noch größeren Füßen. Das war prophetisch für mich. Mit diesem Jesus kann ich reden. Nächster Punkt. Was ist, wenn du deine Geschichte siehst, lieber Bruder, liebe Schwester? Frag dich, wo ist Jesus in meiner Geschichte? Diese Gemeindekrise zum Beispiel. Was das Interessanteste eigentlich dran war, Jahre vorher hatte jemand eine Prophetie für genau diese Situation. Viele Jahre vorher hat er gesehen, was da passiert, als Bild, wie quasi jemand gegen diese Gemeinde fährt, wie die Leute in alle Richtungen davon marschieren. Und das noch interessanter war, dass er sagte, es gibt eine Person und die wird es aufhalten und die Person bist du. Wow. Bestimmt 12 Jahre vorher, wenn nicht noch länger. Und das habe ich mir gemerkt. Und das, Geschwister, das war so wichtig für mich. Gott hat das vor Jahren schon gesehen. Gott hat mich ermahnt, ermutigt, in mich etwas hineingelegt. Und wahrscheinlich war es letztendlich das, warum ich nicht davon gelaufen bin. Warum ich nicht gesagt habe, wie der August der Starke, der Sachsenkönig, macht einen Scheiß allein. Gott hat geredet. Wo ist Jesus in deiner Geschichte? Was möchte Jesus vielleicht bei dir bewirken? Vielleicht hat er zu dir schon vorher geredet. Wichtig ist auch, dass du mal deine Situation nüchtern beleuchtest. Also versuch, die Emotionen auszuschalten. Ich weiß, es ist schwierig, aber Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben. Also sollte er normalerweise, ne? Dass wir den auch benutzen. Und wir Ingenieure, wir haben ja das große Glück, Ingenium heißt ja lateinisch der Verstand, also, jetzt könnte ich euch angeben, wir haben ja dann wahrscheinlich, hör auf. Als ich eigentlich mal angefangen habe, mal darüber nüchtern zu reden, habe ich mir gedacht, ja, für meine Behinderung kann ich nichts. Ich habe nichts dazu getan, meine Eltern haben nichts verbockt, die ist einfach passiert. Und viele Dinge, die sind halt einfach so. Andere zu verspotten, macht man nicht. Zur Zeitung zu gehen, das waren übrigens Christen, die zur Zeitung gegangen sind, die dann richtig ihren Frust an mir ausgelassen haben. Das waren keine normalen Leute, das waren nur Christen. Das macht man nicht. Die Pastoren müssen sogar Gelübde ablegen, dass sie in Stresssituationen die Gemeinde schützen. Haben sie gemacht. Macht man nicht, Geschwister. Weißt du, wenn das so in unserem Leben oft so der Fall wäre, dass man sich vorher überlegt, du, das macht man einfach nicht. Das gehört sich jetzt nicht. Den dreh ich jetzt nicht da einer hinten rein. wenn ich die Bergpredigt lese, die müssten wir mal auf die Politik übertragen, oder? Dass du in die Bundestagsdebatten anders schaust. Die Konversation in unseren Schulen, in unseren Firmen, vielleicht auch in unseren Gemeinden sehr anders aus. Es gibt gewisse Dinge, Geschwister, die macht man nicht. Und dafür braucht es das Evangelium, dass wir wieder an diese Punkte kommen. Manchmal stecken hinter diesen Dingen ganz andere Gründe. Ich habe mich dann oft gefragt, warum haben sie ausgerechnet jetzt mich da ausgesucht? Das waren doch noch ganz andere daran beteiligt. Und dann habe ich mal so manche E-Mails gelesen, manchen Schriftverkehr, und dann habe ich gemerkt, ja klar, das ist Neid. Ich gehöre halt immer zu den Menschen, die erfolgreich sind. Gott hat mir was gegeben in meinem Leben und ich habe es versucht umzusetzen. Ich habe es nicht geschenkt gekriegt, aber ich gehöre halt zu den erfolgreichen Menschen. Und wenn erfolgreiche Leute da sind, dann gibt es Neider. Und wie ich das dann immer gelesen habe, dachte ich, ja, freilich. Da hat dann einmal richtig den rausgelassen, weil er das vor lauter Neid nicht ertragen konnte, dass jemand da ist, dem es vielleicht besser geht. Geschwister, vielleicht ist es bei dir so, dass dir ein Arbeitskollege oder wer weiß wie was neidrücken will, weil er neidisch auf dich ist. Ein Nachbar vielleicht, der ist neidisch, weil du eine schöne Frau hast. Der ist neidisch, weil du einen netten Mann hast, der dir beim Abspülen hilft. Den Rasen mäht. Den Müll rausträgt. Du, das kann, es ist wichtig, dass wir mal den Kopf einschalten und was steckt denn eigentlich dahinter? Dann kommst du an den Punkt, wo du dich fragst, wo ist denn mein Anteil an der Geschichte? Und dann wird's interessant. Ich bin ja nicht bloß Opfer, ich bin ja auch Täter. Was habe ich denn verkehrt gemacht? Und als ich das damals erkannt habe, habe ich versucht, zu all den Leuten hinzugehen, wo ich mich wirklich daneben benommen habe, um mich zu entschuldigen, auch bei dem Pastor. Wir sind heute wieder befreundet, telefonieren miteinander. Ist möglich. Ich bin nicht bloß Opfer, ich bin auch Täter. Und was steht in meiner Verantwortung und in meiner Macht, die Dinge zu verändern? Ob ich vorhin gesagt, Zärtlichkeit in der Ehe zum Beispiel. Ja, man muss halt immer drüber reden. Ja, nicht bloß, dass die Frau mit ihrer Freundin beim Kaffeekranz drüber redet. Ja, und die Männer reden ja gar nicht sowieso nicht drüber. Nee, da muss man halt immer drüber reden. Du, pass auf, das ist schwierig für mich. Das verletzt mich. Wir haben dann irgendwann mal angefangen und gesagt, wie können wir das jetzt verhindern, dass die Kinder dann an dem Abend kommen. Ich denke jetzt wieder nicht, dass wir ihnen da irgendwas in den Tee getan haben. Gell? Nee, wir haben halt einfach gebetet. Wir haben halt gebetet. Oder wir haben uns dann irgendwann Auszeiten mal genommen, so mal eine Woche oder ein langes Wochenende irgendwo hingefahren, dass wir mal nur Zeit füreinander gehabt haben. Das ist wichtig, Geschwister. Wo habe ich die Macht, das zu verändern? Dann muss ich das auch angehen. Wo habe ich die Macht, in der Gemeinde die Dinge wieder gerade zu richten, mit jemandem zu reden? Ich habe vor einiger, ja, 2-3 Wochen vielleicht, habe ich mal was ganz Interessantes gelesen. Da hat ein Autor, also ein Professor von einer Universität, der hat eine Studie angefangen. Und den hat interessiert, ihr wisst, was Holocaust-Opfer sind, also Leute, die durch die Nazis ums Leben gekommen sind. Und den hat interessiert, gibt es da irgendeinen Unterschied zwischen denen, die relativ schnell ums Leben gekommen sind, und denen, die überlebt haben, die zu den Überlebenden des Holocaust gehört haben. Und dann hat er viele Leute befragt, und wisst ihr, was dabei rausgekommen ist? Die allermeisten Todeskandidaten beschäftigten sich permanent mit den Fragen wie: Warum? Warum gerade ich? Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich anders machen müssen? Warum hilft mir niemand? Kennst du diese Fragen? Ist doch interessant, oder? Die Leute haben sich permanent mit diesem Warum, warum ich und beschäftigt. Und bei den meisten Überlebenden, der Engländer wird sagen, what's next? Was ist als nächstes dran? Wie kann ich diesen Tag überleben? Wie kann es mir gelingen, dass ich auch morgen noch hier bin? mir was Warmes besorge. Versuche, an Essen ranzukommen oder wie auch immer. Interessant, oder? Ich glaube, es hilft uns, Geschwister. Rauszukommen aus dieser lauwarmen Badewanne der Gefühle. Was ist als nächstes dran? Was kann ich tun? Ich gehöre zum Beispiel zu der Gruppe der Selbstbeschenker. Meine Frau, die flippt euch regelmäßig aus. Sag ich, du weißt nicht, was für eine Kraft da dahinter steckt. Und wenn du bloß an der Tankstelle anhältst und holst dir ein Eis. Ja, wenn mir keiner was schenkt, Leute. Und jetzt habe ich euch getroffen. Ja. Also was ist als nächstes dran? Das Allergrößte, was mir hilft, ist Hebräer 12, Vers 3. Gedenkt an den, der ein solches Widersprechen, nur mal dieses Wort Widersprechen mit Ablehnung übersetzen, der eine solche Ablehnung von den Sündern wider sich erduldet hat, dass er nicht in eurem Mut matt werdet und ablasst oder aufgibt. Mir hilft es, Geschwister. Mir hilft es, dass ich sage, Jesus, was hast du alles ertragen? Was hast du ertragen? Und du kannst überhaupt nichts dafür. Völlig schuldlos. Was hast du für Menschen ertragen, die dich vielleicht heute noch außen vor lassen, verspotten? Das hilft, Geschwister. Das hilft, manchmal ganz klein zu werden, wenn es jemand gibt, wo man sagt, nee, also bei dem brauche ich mich, also da, Gott sei Dank geht's mir besser als der Person. Verstand einschalten. Bibel einschalten. Jakobus 1, Vers 17. Ihr sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit, alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Also ich glaube, wenn es eine Stelle gibt in der heutigen Zeit, langsam zum Reden, schnell zum Hören, langsam zum Zorn, dann gilt es für heute. Dass man wirklich erst einmal Nacht drüber schläft. Und erst einmal sagt, jetzt warte ich erst einmal. Was hat mir das Wort Gottes zu sagen? Vielleicht sehe ich das sogar ja völlig falsch. Komm zum Schluss. Es gibt ein Fallbeispiel für mich in der Bibel. Das habe ich viele Jahre gar nicht so gesehen. Johannes Evangelium Kapitel 4, überschrieben die Frau am Jakobsbrunnen. Kennt ihr? Ich glaube, die meisten wissen, um was es geht. Jesus ist da mit seinen Jüngern in Samaria. Samaria und Juden, das war also nicht bloß Bayern und Berlin, ne? Das war vielleicht Griechenland und Nordmazedonien, also. Und dann geht Jesus da an diesen Brunnen, die Jungs gehen in die Ortschaft, versuchen was zu essen zu kriegen, ob der McDonald's offen hat oder wie auch immer. Und dann kommt dann diese Frau und Jesus tut etwas, was kein Mensch gemacht hat, er streicht kein Jude, er spricht diese Frau an. Und in diesem Gespräch redet Jesus prophetisch über ihr Leben und sagt, er fragt sie erst, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus, ja, du hast richtig geredet. 5 Männer hast du gehabt. Und keiner ist dein Mann. Und aus meiner Erfahrung von vielen Predigten kommt die Frau immer ganz schlecht weg. Ja, 5 Männer auf dem Kerbholz, das muss einer gewesen sein. Mein lieber Mann, hat sie alle 5 ins Grab gebracht oder wie hat sie das geschafft? Geschwister, ich glaube, wir müssen da unsere Denkweise korrigieren, weil wir viel zu wenig über Altertum und Orient wissen. Eine Frau konnte sich zu der Zeit nicht von ihrem Mann scheiden. Das konnte nur der Mann. Und der Mann konnte das wegen der kleinsten Kleinigkeit. Die Dani brennt die Spiegeleier an. Martin sagt, sagst du nicht. Nee, sagst du nicht. Weiß ich. Das können wir gar nicht nachvollziehen. Das kann sein, dass diese Frau wegen Kleinigkeiten, weil das den Männern nicht gepasst hat, ihren Laufpass gekriegt hat. dass die gesagt haben, weg, komm, ab, ab. Vielleicht waren es die Spiegeleier angebraten. Vielleicht war es die Sexualität. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, eines ist mir klar, Geschwister. Diese Frau hat Ablehnung in ihrem Leben erlebt, wie wir sie wahrscheinlich uns gar nicht vorstellen können. Abgelehnt von so vielen Menschen. Und weißt du, trotzdem geht sie dahin und redet mit Jesus. Und aus ihrem Reden erfahren wir, dass sie etwas vom Evangelium versteht, dass sie etwas von der jüdischen Tora versteht, dass da ein Messias kommen soll. Sie weiß von dem Konflikt zwischen den Samaritern und zwischen den Juden. Und in diesem Gespräch kommt ihr langsam die Erkenntnis, das wird auch nicht der Messias sein. Und sie spricht es aus und Jesus sagt, ja, der steht vor dir. Stell dir das vor. Diese Frau, die so viel Ablehnung empfangen hat, die redet plötzlich mit dem Messias. Und weißt du, was er dann macht? Das ist gewaltig für mich, oder? Das geht kein Mensch was an. Das ist mein persönlicher Jesus. Sie geht in die Ortschaft rein, erzählt es den Leuten, die sind logischerweise sehr, sehr skeptisch. Die, also du erzählst von Jesus, also, aber Gott hat den Menschen auch etwas gegeben, was nicht immer gut ist, aber Neugier ist manchmal was richtig Gutes. Die sind neugierig, also gehen sie da raus, treffen den Messias und die Bibel berichtet uns, dass viele zum Glauben gekommen sind. Damit möchte ich schließen, lieber Bruder, liebe Schwester. Egal wie viel Ablehnung du in deinem Leben gekriegt hast, behalte deinen Blick auf Jesus. Und sei dir gewiss, selbst wenn du dich noch so abgelehnt fühlst, es gibt Menschen, denen du von Jesus erzählen kannst. Es gibt Menschen, die warten nur auf deine Botschaft. Die warten auf dein Zeugnis, um zum Messias zu kommen. Ich habe gedacht, preis dem Herrn, dass die Frau nicht aufgegeben hat. Eigentlich müsste sie zu den Heldinnen in der Bibel dazugezeugt werden. Vielleicht sollten wir manchmal auch zu unserer Denkweise ein bisschen verändern, wo wir uns festgefahren haben. Also das möchte ich euch noch mitgeben. Egal, wo du stehst, egal wie abgelehnt du dich fühlst, richte deinen Blick auf Jesus. Und erzähl anderen Menschen von diesem Herrn und halte fest, er schenkt dir den Sieg. Amen.